Matthäus Kapitel 13, Vers 33. Da heißt es, ein anderes Gleichnis redete er zu ihnen. Das Reich der Himmel ist gleich einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter drei Maß Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Herr Jesus, und jetzt bitten wir dich, dass du zu uns sprichst durch dein Wort und dass dein Wort Frucht bringt in unserem Herzen. Amen. Jawohl, wenn wir so in die Gleichnisse, vielleicht so eine kleine Vorbemerkung, wenn wir diese Gleichnisrede in Matthäus 13 hineinschauen, was war denn der Grund, warum der Herr Jesus überhaupt in Gleichnissen geredet hat? Was war der Grund?
Damit die Unverständigen es nicht verstehen und die Verständigen es verstehen.
Sehr gut, das ist ja interessant, oder? Was denkt man denn so weitläufig, was eigentlich der Grund ist für die Gleichnisreden? Was wird oft so dazugehängt? Bitte?
Dann verstehst du es auch du.
Ja genau, da versteht es ja jeder, oder? So nach dem Motto, das hat er gemacht, so bildhaft, damit es alle verstehen. Tatsächlich ist genau das Gegenteil geschehen. Und wenn wir hineinschauen in Matthäus Kapitel 13, einmal in den Anfang, dann beginnt er dort ja mit den Gleichnisreden und die Jünger treten dann zu ihm, Kapitel 13, Vers 10 und fragen, warum redest du denn in Gleichnissen zu ihnen? Und dann sagt er ihnen, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu erkennen, ihnen aber ist es nicht gegeben. Und dann zitiert er die Jesaja-Stelle, oder? Mit Gehör, Vers 14, werdet ihr hören und doch nicht verstehen und sehen werdet ihr sehen und doch nicht wahrnehmen, denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden. Und mit den Ohren haben sie schwer gehört und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen wahrnehmen und mit den Ohren hören und mit dem Herz verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Das ist gewaltig. Das heißt, was für einen Charakter trägt diese Gleichnisrede? Was hat das für einen Charakter? Das hat einen Gerichtscharakter. Und da muss man sich fragen, warum hat es einen Gerichtscharakter? Und dann ist es ganz interessant, wenn wir Kapitel 13, Vers 1 einmal lesen. Wie beginnt denn Kapitel 13, Vers 1? Schaut mal bitte hinein. Was steht hier? Womit beginnt Kapitel 13, Vers 1? Was steht da bei euch?
Bezug auf den letzten Tag.
Sehr gut. Na, da wird ein Bezug auf das, was davor geschehen ist, hergestellt, oder? Da heißt es, an jenem Tag ging Jesus aus dem Haus hinaus. Was muss ich jetzt machen, wenn ich an so eine Bibelstelle komme? Ich muss das davorige lesen, oder? Bitte, das ist ganz elementar wichtig. Ich betone das ja auch immer wieder. Wenn wir Bibel verstehen wollen, dann können wir das nicht ohne den Kontext, oder? Was ist denn davor geschehen an diesem Tag? Weiß das jemand? Was geschieht in Kapitel 12? Na, da wird das berichtet von der Geschichte mit dem Sabbat und dem Kornfeld. Dann geht er weiter in die Synagoge und heilt dort einen Mann mit einer verdorrten Hand, oder? Dann zieht er sich zurück von der Volksmenge und dann wird berichtet ab Vers 22 eine ganz interessante Begebenheit. Dort wird ein Besessener zu Jesus gebracht, Kapitel 12, Vers 22, der ist blind und stumm. Und was macht Jesus jetzt mit ihm? Bitte schaut mal hinein. Kapitel 12, Vers 22. Und 23, was ist die Folge? Der ist besessen, ist blind und stumm. Und was tut Jesus? Er heilt ihn, sehr gut. Was geschieht jetzt in der Folge? Was kann dieser besessene und stumme und blinde Mann jetzt? Er redet und er sieht. Und was passiert mit denen, die zuhören jetzt? Was passiert? Was steht hier? Bitte? Jawohl, und was tun sie dann? Die erstaunen oder erschrecken, je nach Übersetzung, und was tun sie jetzt? Die Volksmenge. Sie spekulieren, ob er der Messias ist. Das heißt, was erkennen sie an diesem Wunder? Bitte? Jawohl. Und was erkennen Sie ganz konkret dadurch? Dass Jesus das muss der Messias sein. Da, dieser nicht der Sohn Davids, sagen sie, oder? Das ist das, was ihnen aufgeht an diesem Wunder. Ja, wie kommen sie denn da drauf, dass einer, wenn er dieses Wunder tut, der Sohn Davids sein muss? Wer hat ihnen denn das beigebracht?
Die Schriften.
Jawohl. Und
Lerne werden gehen, wenn sie werden
sehen. Jawohl, das steht in der Schrift drin, ganz genau. Und wer waren denn ihre Lehrer? Wer waren die Lehrer des Volkes? Ja, die Schriftgelehrten und die Pharisäer, das waren ja die Lehrer. Das heißt, woher wussten sie, wenn das geschieht, dann muss das der Messias sein? Wer hat ihnen das beigebracht in letzter Konsequenz? Ihre Lehrer. Und jetzt passiert etwas ganz Interessantes. Das heißt, sie erkennen an diesem Wunder, das muss der Sohn David sein, das muss der Messias sein. Und jetzt geschieht etwas, nämlich als sie das erkennen, wie reagieren denn ihre Lehrer? Was sagen die?
Die sind sauer.
Na, aber wie? Na? Und was sagen sie denn, diese Lehrer? Was sagen sie an dieser Stelle?
Der ist besessen.
Der treibt die aus durch den Teufel selbst. Und an dieser Stelle beginnt ein Wendepunkt. Was sagt Jesus jetzt daraufhin? Wie betitelt er das, was die Pharisäer hier tun? Vers 31 fortfolgend. Wie bezeichnet er das? Das ist Lästerung des Heiligen Geistes. Seht ihr, das ist ganz interessant, oder? Das griechische Wort für Lästerung, oder? Da kommt unser Wort für Blasphemie her. Das bedeutet eigentlich, dass die schlimmste Form einer Rufschädigung, die man vornehmen kann, oder? Das ist der Gedanke dahinter. Das heißt, worin besteht diese Lästerung des Geistes? Diese Rufschädigung, worin besteht die? Dass sie was tun?
Sie lehnen den Messias ab, obwohl sie es wissen.
Jawohl, sie lehnen den Messias ab, obwohl sie es wissen und noch mehr, sie lehnen ihn nicht nur ab, sondern sie schreiben seine Werke dem Satan zu. Und das ist ja interessant, wussten die Pharisäer denn wirklich, wer Jesus ist? Ja, natürlich. Wir haben das gerade hier erkannt, oder? Mit dem Sohn David. Sie waren doch die Lehrer des Volkes. Oder denken wir mal an einen Nikodemus. Was sagt denn ein Nikodemus, als er in der Nacht zu Jesus kommt?
Wir wissen, dass du ein Lehrer von Gott
bist. Jawohl. Wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gesandt. Warum?
Denn
niemand könnte diese Zeichen tun, wenn Gott nicht mit ihm ist. Die wussten ganz genau, wer Jesus ist. Seht ihr? Das ist Lästerung des Geistes. Ne? Verstehen wir? Die im besten Wissen und in voller Erkenntnis dessen, wer Jesus wirklich ist, schreiben sie seine Werke dem Satan zu. Und jetzt ist an dieser Stelle fast wie ein Point of No Return erreicht. Ne? Wer ab und zu fliegt, der kennt das, oder? Beim Fliegen, ne, wenn der Pilot Gas gibt, dann kommt ein Punkt, oder? Da ist die Landebahn oder die Startbahn zu kurz, um das Flugzeug bei der Geschwindigkeit, die es erreicht hat, noch abzubremsen. Egal, was dann passiert, der Pilot muss durchstarten. Er muss abheben. Völlig egal, was jetzt ist. Er kann das Flugzeug nicht mehr zum Stehen bringen. Seht ihr? Und es gibt im Leben von Menschen auch einen Point of No Return. Seht ihr, hier geht es um das Volk Israel. Hier ist ein Point of No Return in gewisser Weise erreicht. Natürlich ringt Gott noch immer um dieses Volk. Aber jetzt beginnt eine Veränderung. Da ist das Erkennen da, wer der Messias ist. Und trotzdem ein bewusstes Ablehnen des Messias. Und jetzt beginnt er an dieser Stelle in Gleichnissen zu reden. Aber damit geschieht noch etwas. Die Gleichnisse tragen einen Gerichtscharakter und doch, was haben sie noch immer? Auch für das Volk. Was wäre jetzt die Konsequenz, wenn Jesus in Gleichnissen beginnt zu reden? Was machen denn die Jünger? Was machen die Jünger, als Jesus jetzt in Gleichnissen beginnt zu reden? Kapitel 13, ab Vers 10. Und dann kommen wir wieder in dieses 13. Kapitel hinein. Was tun sie? Sie fragen nach, oder? Und seht ihr, da merke ich auf einmal, selbst in diesen Gleichnisreden ist noch immer diese Liebe Gottes, die noch immer ringt um sein Volk vorhanden, oder? Noch können sie erkennen, Warum verstehe ich ihn denn plötzlich nicht mehr? Und dann ist das wie ein Ruf. Warum verstehe ich denn Gott so schlecht? Was ist denn unser Problem, dass wir Gott oft so schlecht verstehen? Was ist unser Problem? Der William Busch hat das mal sehr schön geschildert, oder? Da war er im Ersten Weltkrieg im Graben in Frankreich gelegen und dann hat er einen Brief von zu Hause bekommen und seine Mutter hat beschrieben, wie sie zu Hause an den Lebensmittelläden in langen Schlangen anstehen müssen. Und da hat er berichtet, er hat diesen Brief nicht verstanden, weil das letzte Mal, als er zu Hause war, da war es noch ganz anders zu Hause. Aber warum hat er diesen Brief nicht verstanden? Weil er so fern der Heimat war. Das war sein Problem. Weil er diese Situation nicht mehr kannte. Seht ihr? Und dann darf ich es machen, genau wie die Jünger es hier tun. Dort, wo ich Gott nicht verstehe, da darf ich zu ihm treten. Da darf ich gerade jetzt seine Gegenwart suchen und fragen, Herr Jesus, bitte erklär's mir. Warum verstehe ich dich nicht? Seht ihr? Und so ist das immer noch, auch wenn es einen Gerichtscharakter trägt, auf der anderen Seite ein Ringen um das Volk, das sie erkennen. Da erfüllt sich diese Prophetie des Jesaja. Dass sie herzukommen, wie die Jünger es tun und ihn fragen, Herr Jesus, was hat's zu bedeuten? Und dass sie begreifen darüber, wie getrennt von Gott sie doch eigentlich sind durch ihre Schuld. Und dass sie den brauchen, der ihnen vergibt und sie reinigt. Nun steigen wir hinein in diese Gleichnisrede. Das ist so ein bisschen das Vorspiel, na, dieses Ablehnen des Messias, wieder besseres Wissen. Und dann geht Jesus hinaus, na, heißt es hier in Kapitel 13, Vers 1, und dann beginnt er diese Gleichnisrede, die eben einen gewissen Gerichtscharakter für das Volk damit trägt. Jetzt sind das in diesem 13. Kapitel insgesamt 7 Gleichnisse, die alle ein großes Thema haben, nämlich das Reich der Himmel, oder? Na, deswegen wird das ja oft mit den Himmelreichsgleichnissen überschrieben. Was ist denn das Reich der Himmel? Das müssen wir zuerst einmal klären. Was ist das Reich der Himmel? Die Gemeinde. Bitte? Die Gemeinde. Das Gemeinde, was ist das Reich der Himmel zuallererst? Wo beginnt Reich der Himmel? Wo beginnt das Reich der Himmel? Bitte?
Wo Gott ist.
Wo Gott ist, und zwar wo Gott was tut. Wo Gott regiert, oder? Lukas nennt das Gleiche dann Reich Gottes, oder? Und dann denken wir daran, wie der Herr Jesus den Pharisäern und Schriftgelehrten klar macht, dass das Reich der Himmel oder das Reich Gottes nicht so kommt, dass sie es sehen könnten, oder? Sondern dass es inwendig geschieht. Reich der Himmel, das Reich Gottes beginnt überall dort, wo Gott seine Herrschaft antritt. Und damit komme ich an einen ganz elementaren Punkt in meinem Leben. Hat er seine Herrschaft auch in meinem Leben angetreten? Gehöre ich dazu in dieses Reich der Himmel? Bin ich Teil davon? Ist er wirklich mein Herr? Seht ihr, wir haben Jesus oft gerne so als Helfer in der Not. Denken wir nochmal an einen Saul, oder? Der sich dann erfreut, dass ein David zu ihm kommt, oder? Und dass ein David auf seiner Laute spielt und er aus diesen Qualen, unter denen er leidet, etwas befreit wird, oder? Aber was tut er nicht? Was tut er nicht? Er will die Hilfe, aber was will er nicht? Den Helfer selbst. Ist ja sehr interessant, diese Stelle mit Saul, oder? Da heißt es ja, dass dieser böse Geist von Gott über ihn kam und dann sagen seine Diener sogar noch zu ihm, das ist ein böser Geist von Gott. Und dann holen die den David und sagen, das ist ein Mann, mit dem ist Gott. Und der Saul erlebt, wenn der auf der Harfe spielt, dann erfährt er Erleichterung. Das heißt, was erfährt der Saul? Der merkt, Gott ist Kraft, kann diese Situation ändern. Aber was lehnt er trotzdem ab? Gott selbst. Und wie ist es in meinem Leben? Ist Jesus wirklich mein Herr? Ist er derjenige, dem mein Leben gehört? Ist er der König meines Lebens? Bin ich wirklich Teil dieses Reiches der Himmel? Oder freue ich mich nur ein bisschen daran, dass Jesus wie ein Sahnehäubchen auf dem Kuchen meines Lebens ist? Wer ist Jesus für mich? Reich der Himmel. Überall dort, wo Gott regiert. Und jetzt ist es interessant, wenn wir hineinschauen in dieses Kapitel in Matthäus 13, in diesem Vers 33. Da bringt der Herr Jesus jetzt ein sehr interessantes Bild. Oder da beschreibt er das Reich der Himmel. Und wie beschreibt er es denn in diesem Vers 33? Was erzählt er uns jetzt über dieses Reich der Himmel, dieses unsichtbare Reich, wo Gott herrscht? Wie beschreibt er es? Was beschreibt er hier? Was geschieht hier? Sehr gut, genau, kam gleich zweimal. Also, der vergleicht das mit drei Maßen Mehl und mit einem Sauerteig und der wird unter dieses Mehl gebracht und dann ist alles ganz durchsäuert. So, jetzt ist es ja ganz spannend, um dieses Gleichnis zu verstehen. Wir müssen natürlich bei Gleichnissen immer, das ist ganz wichtig, ein Gleichnis muss in seinem Kontext stehen, ein Gleichnis, wir müssen auch versuchen, den Sinn eines Gleichnisses zu erfassen. Sonst verirren wir uns manchmal, wenn wir denken, wenn dann das Gleichnis vom hartherzigen Richter man hernimmt, dann heißt es ja nicht, dass Gott ein hartherziger Richter ist, sondern da ist ja der Gedanke, den Gott darstellt durch dieses Bild, das gebraucht wird, ein ganz anderer. Und so ist es auch hier wichtig, dass wir den Gesamtsinn erfassen. Und dazu ist natürlich auch wichtig, dass wir die Dinge in den Gebrauch in der Bibel einordnen. Das heißt, um dieses Gleichnis ranken sich ja spannende Auslegungen. Aber im Endeffekt ist es sehr einfach. Was müssen wir denn machen? Das wichtigste Element, was ist das wichtigste Element hier in diesem Gleichnis? Der Sauerteig. An dem wird sich jetzt ganz viel orientieren. Nun, da gibt es ja viele spannende Auslegungen dazu. Wie kommen wir dazu, zu sagen, was es mit dem Sauerteig wirklich auf sich hat? Das gibt ja die Auslegung, dass die Gemeinde sozusagen der Sauerteig ist und dass das Reich Gottes sozusagen die ganze Welt durchsäuert, oder? Und am Ende ist überall ein Geschmack davon da, sozusagen. Nur wenn wir in die Welt schauen, erleben wir genau das Gegenteil, oder? Fällt euch eine Bibelstelle über Sauerteig ein? Was wissen wir denn über Sauerteig? Wie könnte man das machen? Eine braune Konkordanz, ganz genau. Bitte, gell, wer noch keine hat, ich habe es ja mehrmals erwähnt in meinen Predigten, besorgt euch bitte eine. Ohne Konkordanz werdet ihr euch beim Bibellesen schwer tun. Also wir bräuchten eine Konkordanz. Und dann werden wir feststellen, allzu viele Stellen über Sauerteig gibt's gar nicht in der Bibel. Wo das Wort Sauerteig wirklich explizit erwähnt wird, sind 5 Stellen im Alten und 13 im Neuen Testament. Macht in Summe 18, da kann man mit überschaubarem Zeitaufwand sogar mal sich die Mühe machen, jede einzelne Stelle anzuschauen. Und dabei stellen wir dann etwas ganz Interessantes fest. Was werden wir feststellen? Hat jemand sich vielleicht diese Arbeit schon mal gemacht?
Wenn von ungesäuerten Brot geredet.
Also es wird oft vom ungesäuerten, nicht nur, aber oft vom ungesäuerten Brot geredet. Wobei zum Beispiel im Alten Testament.
In den
Pfützen. Jawohl, beim Passafest, oder? Sehr gut. Wo noch? Wo brauchte ich ungesäuertes Brot? Bitte? Beim Opfer? Ja, richtig. Es gab 2 Opfer, die tatsächlich ein gesäuertes Brot hatten. Da kommen wir nachher nochmal drauf. Das hat auch einen Grund. Weiß jemand, welche 2 Opfer das waren, wo man ein mit Sauerteig durchsetztes Brot verwendet hat? Das war das Dankopfer. Oder Friedensopfer, in 3. Mose 11 kann man das nachlesen. Und das war beim Wochenfest, also beim Pfingstfest. Kommen wir gleich noch drauf, warum das so war. Ansonsten das Speiseopfer, das Standardspeiseopfer sozusagen, das musste immer ein ungesäuertes Brot sein. Wenn wir dann ins Neue Testament gehen, dann wird die Sache noch deutlicher. Im Neuen Testament, da ist der Sauerteig an allen Stellen, wenn wir jetzt mal die ausklammern würden, an allen Stellen negativ besetzt. Der hat nie eine positive Bedeutung. Somit kriegen wir ganz schnell ein Bild und merken, okay, dieser Sauerteig muss also etwas Negatives sein. Denn die Bibel hat das immer in einem negativen Kontext. Aber was ist denn jetzt genau dieser Sauerteig? Wenn wir jetzt einmal aufschlagen, Matthäus 16, Vers 12, dann werden wir sehr schnell feststellen, es gibt verschiedene Formen sozusagen von Sauerteig in der Bibel. Matthäus 16, Vers 12. Darf gerne jemand vorlesen?
Da sahen sie ein, dass er nicht gesagt hatte, sie sollen sich hüten vor dem Sauerteig des Brotes, sondern von der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer.
Genau, kannst du bitte noch den Vers 6 dazu lesen?
6. Mhm. Jesus aber sprach zu ihnen: Habt Acht und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer.
Da ist also von zwei Sauerteigformen schon die Rede. Nämlich, jawohl, dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig der Sadduzäer. Und dann erklärt uns der Herr Jesus das auch, oder? In seinem Wort, Kapitel 16, Vers 12. Da beschreibt er, was hat es damit auf sich? Was ist dieser Sauerteig der Pharisäer und der Sadduzäer? Das ist die Lehre der Pharisäer und der Sadduzäer. Jetzt kommen wir schon etwas näher an die Sache heran, oder? Das heißt, die Lehre der Pharisäer und der Sadduzäer ist wie ein Sauerteig, sagt der Herr Jesus. Was ist denn die Lehre der Pharisäer und der Sadduzäer? Wer waren denn überhaupt die Pharisäer und die Sadduzäer? Wer waren das?
Parteien.
Ja, was für Parteien?
Religiöse Parteien.
Das waren sozusagen religiöse Parteien, oder? Das waren die religiösen oder geistlichen Führer des Volkes, oder? Na, was war der Unterschied zwischen den Pharisäern, ganz grob, und den Sadduzäern? Jawohl. Noch nicht die Jesu, oder? Aber die Auferstehung als Grundsatz, ne?
Grundsatz, ja.
Ganz genau, richtig. Jawohl. Na, und da merkt man, wenn man noch weiter hineinschaut, da gab es noch mehr, oder? Was haben die Pharisäer mit der Schrift gemacht? Mit dem, was damals als Schrift, als Alte Testament, wie sind sie damit umgegangen? Die haben etwas dazugegeben, aber ganz grundsätzlich, von was waren sie schon überzeugt? Dass dieses Alte Testament, das sie damals schon hatten, was ist das? Das ist Gottes Wort. Davon waren sie schon überzeugt. Die haben nur noch ein bisschen was dazugesetzt, oder? Warum denn?
Weil sie gemerkt haben, dass das, was da drin der Mensch nicht erfüllen kann.
Ha, haben sie gemerkt, das ist interessant, haben sie gemerkt, dass er das nicht erfüllen kann? Ja, was wollten sie erreichen durch dieses Dazusetzen?
Gerechtigkeit,
ganz genau. Die haben sich im Prinzip das Ganze so gedacht, mal auf kurz und knapp zusammengefasst. Ne? Israel war ja in die Gefangenschaft geführt worden, weil sie Gottes Wort übertreten haben. Damit wir Gottes Wort gar nicht übertreten können, bauen wir außenrum einen Zaun. Dann komme ich gar nicht erst dazu, Gottes Wort zu übertreten. Funktioniert das? Wer hat denn auch so einen Zaun gebaut, schon in der Schrift, und es hat nicht funktioniert? Ganz am Anfang. Sogar das Gegenteil wird dann der Fall sein. Wer hat sich auch so einen Zaun gebaut? Sehr gut. Wo haben die sich den Zaun gebaut? Jawohl, und zwar in welcher Form?
Dass sie nicht mal anrühren sollen.
Richtig. Oder als die Schlange mit der Eva spricht, sagt die Eva zur Schlange, Gott hat gesagt, rührt sie nicht einmal an, sonst müsst ihr sterben. Hat Gott das wirklich gesagt? Nein, der hat nur gesagt,
nicht essen.
Und was passiert in dem Moment, wo sie jetzt den Apfel, hätte ich was gesagt, Entschuldigung, die Frucht anrührt? Was passiert?
Nichts.
Ja, dann hat Gott offensichtlich gelogen. Verstehen wir, wie gefährlich das ist, einen Zaun zu bauen. Was passiert denn bei den Pharisäern durch ihren Zaun? Was passiert bei den Pharisäern durch diesen Zaun an zusätzlichen Geboten? Was passiert mit Gottes Gebot? Die werden zweitrangig, oder? Das, was sie an Themen überliefert haben, wird auf einmal das Entscheidende, oder? Denken wir nur an die Diskussion, die der Herr Jesus mit den Pharisäern führt, oder? Wo es dann darum geht, und er bringt als Beispiel, wie sie trefflich Gottes Gebot durch ihre Traditionen und Überlieferungen außer Gefecht gesetzt haben, oder? Da geht es um dieses Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, oder? Und dann hält er ihnen den Spiegel vor und sagt, na, wie geht denn ihr damit um, oder? Wenn jemand kommt und gibt sein Geld in den Tempel, na, und sagt, Korban, das ist für den Tempel hier, dann braucht er damit nicht mehr seine Eltern versorgen. Ja, wie soll er denn dann Vater und Mutter ehren? Und wir merken auf einmal, das wird ein Problem. Wenn ich zusätzlich um Gottes Wort etwas drumherum baue, ist genauso ein Problem, wie wenn ich etwas von Gottes Wort wegnehme. Und deswegen warnt die Bibel auch davor und sagt, ihr sollt nichts hinzusetzen und nichts wegnehmen. Das ist ein Problem. Die Pharisäer waren also in einem Übereifer. Und wohin führt denn so ein Übereifer unter Umständen? Wohin führte er bei den Pharisäern? Was waren sie überzeugt nun von in ihrem Übereifer? Von was waren sie überzeugt? Von ihrer eigenen Gerechtigkeit. Schaut mal, wie toll ich lebe. Wie toll ich all diese Dinge einhalten kann. Denkt nur mal an dieses Gebet des Pharisäer, als der Pharisäer und der Zöllner im Tempel stehen. Und der Zöllner betet, ne, der kann gar nicht aufschauen zu Gott. Und der Pharisäer betet und freut sich darüber, dass er nicht so ist wie dieser Zöllner. Der hat überhaupt nicht erkannt, wie er wirklich ist. Seht ihr? Die Lehre der Pharisäer, ne, das war eine Lehre, wenn man zusammenfällt, könnte man viel sagen dazu, aber es geht darum, oder? Da ging es um viel, viel Selbstgerechtigkeit. Ich kann durch meine Taten gut genug sein vor Gott. Kann ich das? Das kann ich nicht. Oder? Das ist eine gefährliche Lehre. Das ist wie ein Sauerteig. Oder? Der auch unsere Gemeinden beginnt zu durchziehen. Dass ich meine, mir vor Gott irgendetwas verdienen zu können durch das, was ich tue. Seht ihr? Kommen wir nachher nochmal drauf. Aber wenn wir nur mal an das Ende denken, ganz am Ende, na, wenn wir in die Offenbarung hineinschauen, wenn wir in Offenbarung 17 hineingehen, dann reitet das Tier, oder? Also dann sehen wir dort das Tier, den Antichrist und sein Reich. Und auf diesem Tier die Hure Babylon. Und das ist ganz interessant. Wer ist denn diese Hure Babylon? Wer ist das? Wer ist diese Hure Babylon? Bitte? Ja, also wenn man das im Detail auslegt, kommt man dahin, dass zumindest das, was heute die römische Kirche darstellt, am Schluss in der Hure Babylon aufgehen muss. Da kommt man gar nicht dran vorbei, oder? Fakt ist auf alle Fälle, wo kommt denn dieser Ausdruck Hure Babylon her? Wo kommt er her? Wo kommt Babylon her? Gehen wir mal den Schritt. Ganz interessant, oder? Wie heißt denn Babylon im Alten Testament im Normalfall? Babel. Das heißt Babel. Und das ist ganz interessant, oder? Hebräisch heißt es Babel. Und was war denn in Babel?
Turmbau.
Der Turmbau, oder? Wer hat denn Babel gebaut? Nimrod. Das hat Nimrod gebaut. Was heißt denn Nimrod? Nimrod heißt Empörer. Das ist ganz interessant. Ne? In der Auflistung, wo Nimrod dann auch erwähnt wird, ist er der 13. Name, der erwähnt wird. Oder? Und die 13 in der Bibel ist die Zahl der Empörung. Nimrod war der Empörer. Oder? Und warum war es denn Empörung, Babel zu bauen gegen Gott? Warum? Jawohl. Was noch? Was war der Ursprungsgedanke? Sehr gut. Was war der Ursprungsgedanke hinter Babel? Das kommt dann noch. Was war der Ursprungsgedanke? Namen machen und, dass wir uns nicht trennen müssen und nicht zerstreuen über die ganze Erde. Und was hat Gott gesagt in 1. Mose 9 nach der Sintflut? Ihr sollt euch und über die ganze Welt verteilen. Und dann kamen sie in die Ebene Sinear und dort fanden sie diesen schönen Platz und da haben sie gedacht, der Nimrod allen voran, da bauen wir eine Stadt, dass wir uns eben nicht zerstreuen. Das war Empörung gegen Gott, oder? Das ist der Auslöser gewesen für Babel, Empörung gegen Gott. Und jetzt wird's ganz spannend, jetzt bauen sie dort auch einen Turm, oder? Und was wollen sie mit diesem Turm erreichen? Jetzt kommt dieser Gedanke. Wohin wollen sie mit diesem Turm? Bis in den Himmel. Das heißt, aus eigener Kraft bis in den Himmel. Das ist der Grundgedanke von Babel. Empörung gegen Gott. Das ist übrigens ganz interessant, gell? Wenn man jetzt in diese Gegenden geht, und man sieht das ja auch in anderen Bereichen der Erde, dann gibt es ja diese Zikkurat-Türme, so wie der ja auch einer war, und da ist immer oben drauf auf so einem Zikkurat, ist wie ein Heiligtum, oder? Und dort erhoffte man sich dann die Begegnung mit diesen Göttern. Das heißt, die Götter steigen herab, der Mensch steigt herauf und dort treffen sie sich und vereinigen sich. Jetzt passiert das ganz interessant, oder? Das spiegelt sich übrigens im Namen Babylon wieder. Na, Babel, der Name bedeutet übersetzt, was bedeutet der? Verwirrung. Weil Gott dann in der Folge die Sprachen verwirrt hat und die Menschen zerstreut hat über die ganze Erde. Na? Und jetzt gab es natürlich später ein Problem. Na? Die Leute kamen dorthin wieder zurück und der Name Babel hat ihnen natürlich nichts mehr gesagt durch die Sprachenverwirrung. Und so wurde aus Babel Babylonie und daraus wurde später Babylon im Griechischen. Und der Name bedeutet letztlich nicht mehr Verwirrung, sondern der bedeutet Pforte der Götter. Denn genau das hatten sie ja dort erwartet, dass sie den Göttern begegnen können. Aus eigener Kraft hin zu Gott. Das ist der Grundgedanke. Und wenn wir dann von der Hure Babylon am Schluss reden, dann sehen wir also ein religiöses System, eine Antibraut sozusagen, die ihrem Bräutigam untreu geworden ist. Eine Hure. Und die trägt den Namen Babylon. Das heißt, hier geht es nicht mehr, dass ich aus Gnade gerettet werde, sondern aus eigener Kraft gerettet werde. Seht ihr? Und dann merke ich auf einmal diese Lehre der Pharisäer. Das ist ja gar nichts Neues gewesen. Und die ist auch nicht zu Ende gegangen. Und wie schnell hält das Einzug auch hinein in die Gemeinden? Dass ich meine, dass ich vor Gott noch irgendetwas zu bringen habe. Verstehen wir? Das ist oft, das kommt im Kleinen. Wenn wir hineinschauen, wenn heute einer mit einem Schild in die Gemeinde gehen würde und sagen würde, ihr braucht das Kreuz nicht mehr, dann würde dem keiner glauben. Aber dann beginnt das im Kleinen. Oder? Dann gibt es Bücher von evangelikalen Autoren, wo drin steht beispielsweise, wenn Gott mein Herz sieht, dann sieht er all die Dinge, da ging es darum, um das Herz des Menschen und wie wichtig das ist, dass wir uns nicht für diese äußeren Dinge aufopfern, da hat er recht. Und dann sagt er aber weiter, wenn Gott mein Herz sieht, dann sieht er meine Liebe, meine Hingabe und so weiter. Sieht er das wirklich, wenn Gott mein Herz sieht? Was sieht er, wenn er mein Herz sieht? Sieht er das Böse? Er sieht Jesus. Ach, ich hoffe, dass er Jesus sieht, sonst stimmt was nicht bei uns. Ne? Verstehen wir? Also, entweder sieht er mein böses Herz, das nichts zu bringen hat vor Gott, oder er sieht seinen Sohn, an dem er wohlgefallen hat. Entweder bin ich in Christus, oder ich bin ohne ihn. Entweder sieht er ihn, oder mein böses Herz. Aber merken wir, wie das so Stück für Stück in solchen Lehren das Kreuz auf die Seite geschoben wird. So ganz schlecht bin ich ja nicht. Ein bisschen was habe ich noch zu bringen. Verstehen wir? Und dann kommt es langsam hinein. Also, der Sauerteig der Pharisäer, diese Lehre, dass ich durch meine eigenen Werke gerecht werden kann vor Gott. Und dem gegenüber steht jetzt wer? Der Sauerteig? Was war die zweite Gruppe? Der Sadduzäer. Ja, wer waren denn die Sadduzäer? Das waren die Liberalen, das waren die Bultmanns der damaligen Zeit sozusagen. Ne? Also, ne, wenn Bultmann ein Begriff ist, oder? Also, das waren die liberalen Theologen der damaligen Zeit. Die stellten im Übrigen den hohen Priester. Die liberalen Theologen. Ne? Die glaubten nicht mehr an eine Auferstehung. Die machen das auch ganz deutlich im Gespräch mit Jesus, dass sie daran nicht glauben. Das ist auch ein Sauerteig. Diese ganze moderne liberale Theologie, diese Bibelkritik. In welchem Gewand kommt denn die Bibelkritik am liebsten daher? In einem frommen Gewand. Und was zieht sie noch gerne dazu an, damit es gut ausschaut? Ein wissenschaftliches, oder? Verstehen wir, gell? Das kommt daher, das ist doch wissenschaftlich, das ist beweisbar, oder? Das ist wissenschaftliche Theologie, wenn man es dann genau anschaut. Ich kann euch nur die Bücher von Eta Linnemann empfehlen, na, wer sich das mal antun will, das ist sehr, sehr wertvoll, oder? Da merkt man ganz schnell, mit Wissenschaft hat das gar nicht mehr viel zu tun. Das ist einfach Lüge. Seht ihr, die Bibel ist Gottes Wort. Ja, das kommt dann ganz fromm daher. Denken wir nur mal an einen Karl Barth. Was hat er gesagt über die Bibel? Der hat nicht gesagt, die Bibel ist Gottes Wort, sondern die Bibel enthält Gottes Wort. Wo ist denn der Unterschied?
Da ist noch was drumherum.
Was muss ich jetzt machen? Ich muss sortieren. Was ist denn Gottes Wort und was nicht? Oh, das kann ich ja gar nicht als Laie. Da brauche ich dann schon einen Theologen, oder? Der kann mir dann genau sagen, und es geht manchmal so bunte Blüten, na, dass man dann in einem Satz verschiedene Autoren vermutet. Na? Das eine ist von Jesaja, das andere ist von jemand anders dazugesetzt worden und so. Also es ist völlig absurd. Seht ihr? Aber da will man uns den Glauben an die Bibel madig machen. Der Sauerteig der Pharisäer. Okay? Diese Traditionen und das Selbstgerechte, und auf der anderen Seite der Sauerteig der Sadduzäer, die liberale Theologie. Das sind zwei große Gefahren. Aber dann gibt es in der Bibel noch mehr Sauerteige. Ja, wer weiß denn noch einen? Da gibt es zum Beispiel den Sauerteig des Herodes. Sehr gut, Dankeschön. Was war denn der Herodes? Wer war Herodes? Das war ein König, jawohl. Was war denn das für ein König? Bitte? Ich habe es irgendwo gehört. Der war grausam, ja. Genau, kommt darauf an, auf welchen Herodes man wahrscheinlich schaut, oder? Na, Herodes, das heißt übersetzt so viel wie Heldenspross. Und so kam er sich auch vor, oder? Was wollte der haben und mit jeder Macht verteidigen? Seine Macht. Seht ihr? Und das ist auch eine große Gefahr im Reich Gottes. Neben dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig der Sadduzäer gibt es auch einen Sauerteig des Herodes. Da geht es mir um meine Macht. Da muss ich mich hinterfragen, wo es mir in meinem Leben um meine Macht geht, um meinen Einfluss, um mein Ansehen, um meine Ehre. Das ist eine große Gefahr. Was kann daran passieren, wenn es mir in meinem Leben um diese Dinge geht? Was kann in der Gemeinde dabei rauskommen? Danke. Laut. Spaltung. Das kann zu einer Spaltung führen. Das kann der Gemeinde zerreißen, dieser Kampf um die Macht. Dieser Kampf um mein Ansehen, um meine Ehre, um meinen Einfluss. Nun, wenn wir dann in den ersten Korintherbrief schauen, wollen wir das noch kurz tun, 1. Korinther Kapitel 5, dann finden wir da nochmal einen Sauerteig. Kapitel 5. Verse 6 bis 8, darf gerne mal jemand vorlesen.
Das aber, meine Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen, um eure Willen, damit ihr an uns lernt, falsch.
Halt, nee, 1. Korinther 5. Genau.
Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. So wollen wir, wenn nicht mit allem, mit altem Sauerteig festfeiern, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit.
Okay, da ist auch nochmal vom Sauerteig die Rede. Was ist da was für ein Sauerteig wird hier erwähnt? Jawohl, der Sauerteig des Alten und der Bosheit und Schlechtigkeit, oder? Und damit bezieht Paulus sich letztlich auf was? Was meint er damit, mit diesem Sauerteig des Alten? Jawohl, der alte Mensch, oder? Und genau das soll jetzt, wenn ich Christ geworden bin, in meinem Leben nicht mehr regieren, oder? Wenn ich Jesus habe, dann beginnt ein neues Leben. Und dieses neue Leben, das soll den Unterschied machen. Ja? Und das beschreibt Paulus dann, nämlich durch den Sauerteig der Schlechtigkeit und Bosheit. Das ist ganz interessant, oder? Die Bosheit, dieses erste Wort, bezieht sich nämlich interessanterweise auf die Verdorbenheit unserer Gesinnung. Während das zweite Wort, die Schlechtigkeit, sich dann auf die Verdorbenheit unseres Handelns bezieht. Und woraus folgt unser Handeln? Aus unserer Gesinnung. Was ich denke, das werde ich am Ende auch tun. Darum geht's. Und wenn wir dann den Römerbrief studieren, Kapitel 12, dann ist das sehr schön, oder? Wodurch wird mein Denken denn anders? Wer tut das? Jawohl, das ist Gott durch Jesus Christus. Verstehen? Er will mein Denken erneuern. Ja, wenn wir einmal aufschlagen, ganz kurz Kapitel 12 im Römerbrief, oder? Die ersten Verse. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, was euer vernünftiger Dienst sei. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, und jetzt kommt's, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Das ist etwas, was an mir geschieht, dass ich verwandelt werde. durch die Veränderung meiner Gedankenwelt. Und das ist es, was Gott durch sein Wort und seinen Geist an mir tun will. Er nimmt uns mit in die Verantwortung hinein, aber es ist trotzdem sein Werk an uns. Es geht Hand in Hand. Oder? Wenn wir an die Sprüche denken, mehr als alles bewahre dein Herz. Denn aus ihm kommen die Ausflüsse des Lebens. Und auf der anderen Seite ist es Gott, der mich erneuert und verändert. Na, er nimmt uns mit hinein in diese Verantwortung und dann beginnt er uns zu verändern. Herrlich. Das heißt, jetzt haben wir Sauerteig gesehen in der Bibel und haben festgestellt, da gibt es verschiedene Formen, oder? Und wir haben festgestellt, es ist immer negativ. Und jetzt ist es interessant, wenn wir in unser Gleichnis zurückgehen. Jesus hat gesagt, das Reich der Himmel ist gleich einem Sauerteig, oder? Und was geschieht jetzt mit diesem Sauerteig? Also mit dieser Lehre der Pharisäer, mit dieser Lehre der Sadduzäer, mit diesem Machtdrang des Herodes, na, mit diesem Sauerteig des Alten, der Bosheit und der Schlechtigkeit. Was geschieht damit? Was geschieht in unserem Gleichnis damit? Was geschieht hier?
Der wird mit Mehl vermischt.
Jawohl, von wem?
Von der Frau.
Von einer Frau. Bitte. Na? Das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Also, da gab es dann auch schon Auslegungen gelesen dazu, da stand da drin, naja, die meisten Irrlehren kommen von Frauen, das ist, glaube ich, statistisch nicht belegbar. Na? Also, das ist auch nicht das, um was es hier an dieser Stelle geht, davon bin ich überzeugt. Wir sehen also, das Reich der Himmel hat ein Problem. Das wird verglichen mit 3 Maß Mehl und diese 3 Maß Mehl werden jetzt mit Sauerteig durchmengt und dieser Sauerteig ist etwas Schlechtes. Der gehört da eigentlich nicht hin. Und den nimmt eine Frau und bringt ihn unter diese 3 Maß Mehl. Warum eine Frau? Bitte? Laut? Warum eine Frau?
Weil die Frauen meistens backen.
So war es, genau. Ne? Wir haben vorhin hier die Kuchenliste gehört, da hieß es auch die Frauen und dann kam noch der Zusatz, ein paar Brüder haben vielleicht auch einen gebacken, wissen wir nicht, ne? Schmeckt man dann. Also, wenn wir das diskriminieren, ne? Also gut, du darfst mir gerne einen backen das nächste Mal. Also, wenn wir in den Kontext der Bibel hineinblicken, dann ist es ganz normal, dass wer gebacken hat? Die Frau. Oder? Denken wir beispielsweise an die Sarah, die als der Besuch kommt, dann sofort backt. Oder denken wir an die Stelle in Jeremia beispielsweise, na, wo die Männer das Feuerholz sammeln, oder? Und das Feuer machen, die Kinder sammeln das Holz, die Männer machen das Feuer und die Frauen backen den Kuchen da drauf, oder? So. Also, das heißt, im biblischen Kontext war es völlig normal, dass eine Frau sich darum gekümmert hat. Was bedeutet das in diesem Zusammenhang unseres Gleichnisses? Ihr hättet auch einfach sagen können, in 3 Maß Mehl und dann nimmt jemand Sauerteig und mengt es unter. Nein, das ist eine Frau. Das hat also einen Grund, wenn Jesus das so reinschreibt. Das war völlig normal, dass eine Frau gebacken hat. Das heißt, wenn wir diese Frau beobachten würden, würden wir etwas Schlimmes vermuten? Nein, sondern alles ganz normal. Und genau das ist der springende Punkt. Oder? Dass Sauerteig im Reich der Himmel ist, ist etwas
normal.
Das ist etwas ganz Normales. Bitte schlag denn mal Lukas 17 auf, was der Herr Jesus dazu sagt. Das ist ganz interessant. Den ersten Vers. Darf gerne jemand vorlesen.
Sagt aber zu seinen Jüngern, es ist unmöglich, dass keine Verführungen kommen, weh aber dem, durch den sie kommen.
Bitte, was sagt er seinen Jüngern? Es ist unmöglich, dass keine Verführungen kommen. Das heißt, was ist Sauerteig im Reich Gottes? Ja, das ist Verführung, aber was ist es? Ganz normal. Ganz normal. Der Herr Jesus hat uns das ganz deutlich vor Augen gemalt. Da gäbe es doch andere Stellen auch, die das unterstreichen. Im Übrigen, da steht ja nicht bei allen Verführungen, hat jemand was anderes stehen.
Ärgernis.
Hast du eine Fußnote dabei? Bei manchen Bibeln steht eine Fußnote bei Ärgernis. Anstoß, Sünde. Das griechische Wort heißt Skandalon. Kennen wir, oder? Ein Skandal. Ne? Und das Skandalon im Griechischen, das war der Auslöser an einer Falle. Da war der Köder befestigt. Verstehen wir? Es ist also unmöglich, dass es nicht zu so einem Skandalon kommt im Reich Gottes. Es ist ein Auslöser an der Falle, an dem der Köder befestigt ist. Und jetzt verstehen wir auch, warum andere mit Verführung übersetzen, oder? Es passt perfekt. Das ist etwas völlig Normales. Was bedeutet das für uns? Dass wir lernen, wachsam zu sein. Dass wir lernen, wachsam zu sein. Ganz genau. Der Paulus schreibt einmal an die Thessalonicher, prüfet alles und das Gute behaltet. Wir müssen lernen, wachsam zu sein. Und wir müssen vor allem lernen, wachsam zu sein, weil was macht diese Frau mit diesem Sauerteig? Was steht hier?
Sie mischt ihn heimlich.
Jawohl, sie mischt ihn heimlich. Hat jemand noch was anderes da stehen? Oder auch wieder eine Fußnote. Manche Bibeln haben eine Fußnote.
Verbarg.
Sehr gut. Na, das griechische Wort ist Enkrypto. Na, das kennen wir auch, oder? Also, verstehen wir, das heißt, was macht sie letztlich mit diesem Sauerteig? Der wird versteckt. Und dann? Bitte? Und dann, was kann ich dann? Der geht einfach auf. Der ist versteckt, der geht dann einfach auf. Kann ich den von außen noch sehen? Nein, da, genau das ist das Problem. Das heißt, nicht nur, dass Verführung im Reich Gottes oder das Skandalon, ne, dass Ärgernisse im Reich Gottes ganz normal sind, dass Sauerteig im Reich Gottes normal ist, sondern er ist auch noch verborgen. Er ist versteckt. Wer steckt denn da dahinter? Der Satan. Und denken wir nur mal jetzt an die anderen Gleichnisse in diesem Abschnitt. Das ist ganz interessant, wenn wir die Himmelreichsgleichnisse in diesem 13. Kapitel betrachten, dann haben wir ein Gleichnis vorneweg, oder? Nämlich das Gleichnis mit dem vierfachen Ackerfeld, oder? Und dann haben wir einen Unterbruch, wo der Herr Jesus bestimmte Dinge erklärt und dann kommen drei Gleichnisse, nämlich das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen, das Gleichnis vom Senfkorn und das Gleichnis vom Sauerteig und die tragen alle drei den gleichen Charakter. Da geht es nämlich immer um die Gefahr der Verführung im Reich Gottes. Na, da ist der Unkraut unter dem Weizen, den ich von außen erstmal nicht erkennen kann. Das sind die Vögel, oder? Die haben in diesem Kontext der Gleichnisse ein sehr negatives Bild, oder? Die die Frucht an diesem Senfbaum wegfressen. Und da ist das Gleichnis mit dem Sauerteig. Dann kommt wieder eine Unterbrechung und dann kommen die nächsten drei Gleichnisse, oder? Mit dem Schatz im Acker, mit der Perle und mit dem Netz und den Fischern. Ja? Das heißt, und die gehören auch wieder gedanklich zusammen. Das ist ganz interessant. Also, und wenn wir jetzt also hier schauen, na, dann sehen wir in diesen drei Gleichnissen schon diesen Gedanken, wie beim Unkraut unter dem Acker, ich kann das nicht erkennen. Und da ist es ja auch der Feind, der das gesät hat. Es gibt einen Widersacher im Reich Gottes, das muss mir klar sein. Und er versucht, Reich Gottes zu durchsäuern mit seinen Lügen. Und das macht er ganz geschickt, oder? Wenn wir beispielsweise einmal hineindenken, oder? Hier steht verbergen. Schlag mal bitte 2. Korintherbrief auf, Kapitel 11. Wie der Teufel vorgeht. Ah, auf dem Weg zum 2. Korintherbrief schlagt er noch ganz kurz die Apostelgeschichte 20 auf. Na? Vers 30. Dass diese Abschiedsrede des Apostel Paulus an die Ältesten von Ephesus und auch dort warnt er sie vor genau dem, was kommen wird. Und es ist ganz interessant, wie schaut diese Verführung jetzt zum Teil aus, dieser Skandalon, um den es geht. Apostelgeschichte 20 ab Vers 30. Dankeschön. Und dann noch, gell, darum wacht und denkt daran. Na, also, aber es ist interessant. Das heißt, wo kommen die her zum Teil? Aus den eigenen. Der redet zuerst von den Wölfen, die von außerhalb kommen, oder? Und dann redet er davon, aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden. Das muss ich wissen. Verführung kommt nicht immer von außen mit dem Schild, wie ich es vorhin gesagt habe, oder? Sondern die kommt manchmal aus unserer eigenen Mitte heraus. Und jetzt gehen wir einmal weiter, 2. Korintherbrief, Kapitel 11, bitte. Ja, wir haben eine Pause gemacht im Apostelgeschichte. Wenn wir weiterblättern, 2. Korinther, Kapitel 11, Da ist dieser sehr bekannte Vers in Vers 14. Und kein Wunder, heißt es, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichtes an. Das heißt, wie tarnt sich Satan also? Als Engel. Und was für einer? Als ein Engel des Lichts. Also der kommt fromm daher. Das ist genau der Punkt. Verführung kommt fromm daher. Denkt mal an den Absalom. Wie hat denn der Absalom, bitte bleibt noch im zweiten Korintherbrief kurz. Wie hat denn der Absalom das Volk verführt? Wie hat er das gemacht? Bitte? Ja, der war schön, ne? Da war kein Makel. Vom Scheitel bis zur Sohle, kann ich nicht sagen. Na? Also, der muss wunderschön gewesen sein. Das war eine beeindruckende Erscheinung. Und dann kamen die Leute. Und wenn die kamen, was haben die gemacht bei dem Absalom? Was hat er gemacht? Er hat die am Tor abgefangen. Die kamen mit ihren Problemen zum König. Und was hat er dann gemacht? Ja, der hat, ach, und wie nett der sei. Also die werden nach Hause gesagt, der Absalom, also wenn der mal König wird, das wäre super. Ha? Der hat sich, wenn die sich vor ihm verbeugt haben, hat er sie hochgeholt. Das brauchst du nicht machen. Ha? Und wenn ich König wäre, ich würde dir helfen. Und dann kommt der, mit dem er Streit hatte, und dann sagt er, und wenn ich König wäre, ich würde dir helfen. Versteht ihr? Aber die Leute haben es nicht geblickt. Und dann heißt es, und so stahl er das Herz der Israeliten. Ganz fromm. Oder denkt an die Isabel. Na, wie sie den Baalsdienst in Israel eingeführt hat. Weiß jemand, was Isabel bedeutet? Dann, bitte. Dr. Abraham Meister, also ich glaube mittlerweile gibt es nicht mal mehr antiquarisch, aber es gibt es zum Download als PDF, biblisches Namenslexikon. Wer es nicht hat, ladet euch das runter, das ist das beste Werk, das ich dazu kenne. Dr. Abraham Meister, biblisches Namenslexikon, ganz ein wertvolles Buch. Was heißt denn Isabel? Die Reine. Die Reine. Verstehen wir, wie schön das daherkam, wie rein, verstehen wir. Na, und als er am Schluss, ja, die versucht immer auch durch ihre Schönheit zu beeindrucken, oder? Na, gell, denkt man nur, als der Jehu kommt und sie töten lassen will, was macht sie noch schnell? Sie schminkt sich. Na, die Hunde, die nachher ihren Leichnam gefressen haben, hat es nicht interessiert. Also, verstehen wir. Die Verführung kommt schön daher, die kommt fromm daher. Könnte man noch viele Beispiele aufzählen. Der Paulus schreibt hier im 2. Korintherbrief etwas ganz Interessantes, Kapitel 11 in Vers 4. Da redet er davon und sagt, denn wenn der kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr es gut. Und jetzt ist es interessant. Dieses erste andere bei Jesus, das ist ein interessantes Wort. Da steht nämlich, wenn der kommt, einen anderen Jesus predigt. Und da steht im Griechischen Allos. Und Allos bedeutet anders, aber von derselben Art. Wenn bei dem Geist nachher, bei dem anderen Geist, da steht Heteros, oder? Das kennen wir, oder? Das ist wirklich komplett anders. Qualitativ unterschiedlich. Aber bei Christus oder bei Jesus, da steht Allos. Der ist anders, aber von derselben Art. Wenn die Weisen aus dem Morgenland, den Engel, wenn der ihnen aufträgt, auf einem anderen Weg zurückzugehen, dann steht dort Allos. Das ist ja auch ein Weg und der führt auch in die Heimat, nur ist es ein anderer. Oder wenn man seine andere Wange hinhalten soll, dann steht dort im Griechischen auch Allos. Das ist ja auch eine Wange, nur auf der anderen Seite. Und so steht hier auch Allos. Das heißt, da kommen welche, die predigen einen Allos Christus, einen Allos Jesus. Was bedeutet das? Wie schaut das aus? Sieht ähnlich aus mit einem anderen Inhalt. Jawohl, der sieht ganz ähnlich aus. Aber wenn man genau hinschaut, dann hat er einen anderen Inhalt. Und das ist so wichtig, dass wir diese Ermahnung in der Bibel auch uns vor Augen halten. Nicht wo Jesus gepredigt wird, ist auch wirklich Jesus drin. Ist es der Jesus der Schrift? Wir müssen lernen hinzuschauen. Wir freuen uns immer so, dass wenn irgendwo ein Christ auftaucht, dass man, na, es gibt ja nicht allzu viele in Deutschland, ne? Dann ist man schon ganz geblendet und dann schaut man gar nicht mehr genau hin. Aber die Frage ist es wirklich so? Nur weil der über Gott redet, weil der über Jesus redet, ist das wirklich der Jesus der Bibel? Seht ihr? Bitte, ich möchte mich da nicht falsch verstanden wissen, aber wenn wir uns einmal den Jesus der katholischen Kirche anschauen, dann merke ich sehr schnell, es ist nicht der Jesus der Bibel. Warum? Wo ist der Unterschied? Das ist ein Allos Christus, der dort gepredigt wird. Warum? Ja, sehr gut. Der muss immer wieder sterben. Na, Messe für Messe muss er neu geopfert werden. Was noch? Warum ist das ein Allos Christus? Jawohl, er ist nicht der einzige Mittler und er ist nicht der einzige, der alleinige Retter. Es reicht eben nicht, diesen Jesus zu haben, um gerettet zu werden. Es reicht eben nicht, diesen Jesus zu haben, um in der Gnade Gottes zu stehen. Es reicht eben nicht, diesen Jesus zu haben, um in der Fülle der Segnungen Gottes zu stehen. Aber die Bibel im Neuen Testament lehrt mir, dass wenn ich in Jesus bin, dann bin ich in der Fülle des Segens. Wenn ich in Jesus bin, dann habe ich die ganze Gnade Gottes in seiner Person. Und wenn ich in Jesus bin, dann bin ich völlig gerettet. Seht ihr? Dann muss das ein anderer Jesus sein. Aber da steht auch Jesus drauf. Da wird auch die Bibel zitiert. Und wir merken auf einmal, das ist das, was die Frau hier tut in diesem Gleichnis. Der Sauerteig wird verborgen, in Krypto. Das sehe ich von außen nicht mehr. Und jetzt beginnt der Sauerteig sein Werk, indem er ganz durchsäuert. Was durchsäuert der Sauerteig denn? Bitte? Entschuldigung? Ich habe es akustisch nicht verstanden. Das Himmelreich, sehr gut. Und wie wird das Himmelreich hier verglichen?
Das Mehl.
Mehl. Jawohl. Wie viel? Steht da was? Drei Maß Mehl. Wie viel Sauerteig hat die Frau gebraucht? Steht nicht drin. Na, warum nicht? Weil es egal ist. Na, was haben wir vorhin gelesen im Korintherbrief? Und Paulus schreibt es nochmal im Galaterbrief. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Da braucht es bloß ein bisschen. Das ist die Menge gar nicht entscheidend. Aber am Anfang, da war das Himmelreich einfach drei Maß Mehl. Warum das? Womit beginnt das Himmelreich? Mit drei Maß Mehl. Warum? Von was spricht dieses drei Maß Mehl? Spricht das schon von der Auferstehung? Aha. Bitte, denk mal an das Mehl. Wie kriege ich denn Mehl? Weizen. Was mache ich mit dem Weizenkorn? Ich muss es zermahlen. Wer ist denn das Weizenkorn, das in die Erde gefallen ist und erstorben? Das ist Jesus. Und er ist nicht nur in die Erde gefallen und erstorben, sondern er hat sich für uns zermahlen lassen, zerschlagen lassen am Kreuz auf Golgatha. Seht ihr, das Weizenkorn, ne, verstehen wir, damit Mehl entsteht, muss das Weizenkorn zertrümmert werden. Jesus ist für uns zerschlagen worden am Kreuz auf Golgatha. Und damit beginnt Reich Gottes. Und damit beginnt auch mein Leben im Reich Gottes, wo ich komme und das annehme, dass Jesus für mich am Kreuz auf Golgatha zerschlagen wurde, damit ich leben kann. Da beginnt Reich Gottes. Und das ist ganz interessant. Was ist dieses Mehl am Anfang, bevor der Sauerteig reinkommt? Ungesäuert. Was habe ich gehört?
Rein.
Das Himmelreich hat ganz rein begonnen in Jesus Christus. Und dann kam der Sauerteig hinein. Gell, auch die drei hat im Übrigen eine Bedeutung, kann man mal ein bisschen in der Bibel studieren und dann kommt man drauf, dass die drei zwei Grundbedeutungen mit sich trägt. Oder? Das eine ist die, dass eine Sache vollkommen ist, na, wie heilig, heilig, heilig beispielsweise, na, dieses dreifache Lob. Und die drei steht ganz oft für die Offenbarung Gottes. Oder? Denken wir nur dran, wie er sich drei Bereiche na, in der Stiftshütte, Vorhof, Heiligtum, Allerheiligstes, und dort war Gott gegenwärtig. Im Tempel genau die gleiche Einteilung gewesen. Am dritten Tage na, steht er auf von den Toten und offenbart sich. Verstehen wir? Also das finden wir ganz viele solcher Stellen. Na, ist am Ende jetzt nicht entscheidend mehr für das Verständnis dieses Gleichnisses. Aber mit drei Maß Mehl beginnt das Himmelreich, mit der Offenbarung des Sohnes Gottes, der sich für mich hat zerschlagen lassen am Kreuz auf Golgatha. Und dann kam der Sauerteig hinein. Warum erzählt Jesus uns das? Da steht ja sogar noch ein Zusatz. Wie lange bleibt der Sauerteig da drin? Bis alles durchsäuert ist. Wir haben es vorhin gelesen, wir kommen da nicht dran vorbei. Das heißt, was können wir jetzt aus diesem Gleichnis mitnehmen für uns? Jetzt haben wir das aufgearbeitet ein ganzes Stück weit. Was ist jetzt der entscheidende Punkt?
Dass wir uns hüten vor dem Sauerteig.
Also, dass wir uns hüten vor dem Sauerteig. Das erste ist die Ermahnung, der ist da. Ich muss wachsam sein. Und dann bedeutet es, dass ich lerne, mich davor zu hüten. Wie kann ich denn jetzt Sauerteig erkennen? Das riecht sauer. Sehr gut. Also, das riecht sauer. Sehr gut. Dazu muss ich aber erst mal wissen, wie es gut riecht, oder? Damit ich den Vergleich habe. Ne? Woran kann ich Sauerteig erkennen? Was brauche ich dafür? Gottes Wort, oder? Der Herr Jesus hat mal gesagt, wenn ihr in meinem Worte bleibt, so seid ihr in Wahrheit meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Seht ihr, das für so viel Nöte in unserem Leben, für so viele Dinge, die uns gefangen nehmen, die uns binden, ist das die Lösung? Lasst uns doch schauen, was Gottes Wort dazu sagt. Und dann werde ich erleben, wie frei ich bin durch Gott in Jesus Christus. Seht ihr, und so ist es auch hier. Dass wir lernen, die Dinge, die wir hören, mit denen wir konfrontiert werden, zu prüfen an Gottes Wort. Das ist unmöglich, dass es nicht zu Ärgernissen kommt im Reich Gottes. Aber es ist möglich, dass wir prüfen und die Wahrheit erkennen. Dass wir wachsam sind, wie es Paulus den Ältesten aus Ephesus mitgegeben hat. Dass wir es tun, wie es den Christen in Korinth aufgetragen wurde. Und dass wir uns bewusst sind, dass es Leute geben wird, die einen Allos Christus predigen und einen Heteros Geist bringen. Und dass wir lernen zu prüfen an Gottes Wort. Aber jetzt entsteht ja trotzdem irgendwo so ein bisschen ein ungutes Gefühl, oder? Können wir immer genug prüfen? Am Ende, verstehen wir, wir können nie genug prüfen. Am Ende bleibt es dabei, dass unser Einsatz mangelhaft bleibt. Und jetzt gibt es einen sehr schönen Gedanken, den uns gerade der Judasbrief vor Augen malt. Bitte schlag mal den Judasbrief noch auf zum Abschluss. Und der Judasbrief wurde auch geschrieben, natürlich in eine Zeit hinein, oder? In der es um viel Verführung gegangen ist, in der Gemeinde in Jerusalem, oder? Nachdem die Apostel weg waren. Und der Judas schreibt jetzt seinen Brief dorthin. Und es ist ganz interessant, was er den Geschwistern mitgibt. Mitten hinein in diesen Kampf, in diesen Geistlichen, in den sie gestellt sind. Jetzt dürfen wir einmal die ersten zwei Verse und die letzten zwei Verse lesen. Darf gerne jemand vorlesen. Vers 1 und 2 und Vers 24 und 25. Darf gerne jemand vorlesen. Super. Und bitte noch die Verse 24 und 25.
Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freude des Angesichts seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in Ewigkeit, alle Ewigkeit. Amen.
Amen. Was wiederholt sich in diesen Versen? Es gibt einen ganz wichtigen Gedanken, der sich wiederholt im ersten Vers und im Vers 24. Also ganz am Anfang und ganz am Ende dieses kurzen Briefes.
Wer in euch angefangen hat, das Werk wird es vollenden.
Jawohl, genau. Dort steht es etwas anders. Wie steht es da drin? Aber sehr gut. Das ist genau der Gedanke. Wie schreibt Judas hier? Er wird euch bewahren. Sehr gut. Seht ihr? Da ist ja der Judasbrief auch geschrieben, genau in so eine Situation hinein, wo es um Verführung gegangen ist, wo es um genau diese Themen gegangen ist. Und dann kommt so eine Angst vielleicht auf, Herr Jesus, kann ich das überhaupt schaffen? Und jetzt ist es wichtig, dass neben allem Prüfen, dass wir uns wirklich danach ausstrecken, das ist die eine Seite, oder wie wir es vorhin gesehen haben, bitte, lasst uns das tun, was Jesus sagt. Und lasst uns in seinem Wort bleiben und daran alles prüfen. Aber daneben wollen wir vor allem eins tun, nämlich schauen auf ihn, der die Kraft hat und der es auch tut, uns zu bewahren. Gell? Der das gute Werk in euch angefangen hat, der wird es auch vollenden. Ja, da schreibt Paulus, was schreibt er da dazu? Ich bin überzeugt. Paito im Griechischen, da kommt übrigens unser Wort für Glaube her, von diesem Wort, das Paulus hier gebraucht. Ich bin überzeugt, dass der in euch das gute Werk begonnen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Christi. Das darf unser großer Trost sein, inmitten all dieser Kämpfe und Stürme, dass wir schauen auf Jesus, Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Dass wir ihm danken dafür, dass er auch mit uns ans Ziel kommt, auch durch diese Stürme und Kämpfe und Nächte dieses Lebens hindurch. Dass wir aber daneben diese Verantwortungen, die er uns gestellt hat, wahrnehmen wollen und lernen zu prüfen, was ist Sauerteig und was nicht. Und dass wir uns dort, wo wir Sauerteig erkennen in unserem Leben, auch davon trennen. Es tut manchmal vielleicht auch weh, Dinge loszulassen, die wir lieb gewonnen haben. Aber dass wir es tun, dass wir dort, wo wir uns diesen Dingen vielleicht schon geöffnet haben, da dürfen wir einfach zu Jesus kommen und wissen, in ihm habe ich Vergebung. Und er ist meine Kraft, die vollendet, was er auch begonnen hat. Und da dürfen wir ihm danken, dass er mit uns ans Ziel kommt, auch durch die Stürme und Nächte dieser Zeit. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, und jetzt danken wir dir für das wunderbare Wort dort in Matthäus 13, Herr Jesus. Und wir danken dir, dass du uns das zeigst, dass es so ist, dass du uns diese Wahrheit nicht vorenthältst, dass wir wissen dürfen, dass Sauerteig im Reich Gottes ganz normal ist. Aber dass wir auf der anderen Seite auch wissen dürfen, Herr Jesus, dass wir in dir den Überwinder haben, dass du mit uns ans Ziel kommst, auch durch die Nächte und Stürme dieser Zeit. Und jetzt lass du uns wachsam sein, Herr Jesus. Lass uns forschen in deinem Wort, lass uns dich und dein Wort immer lieber gewinnen, Herr. Und lass uns prüfen, was wir hören und sehen an deinem Wort. Danke, Herr Jesus, dass du Anfänger und Vollender bist unseres Glaubens. Gelobt seist du in Ewigkeit, großer König. Amen.